Ja, hallo und herzlich willkommen bei Steinzeit. Thema der heutigen Sendung ist Gesundheit. Ich aus eigener leidiger Erfahrung auch ein großes Thema für mich schon lange. Und ich habe mir einen Gesprächspartner eingeladen, der sich sehr gut mit diesem Thema auskennt. Es ist hier bei mir im Studio der Herr Dr. Siebrecht. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Herr Siebrecht, wir haben uns schon öfter unterhalten über das Thema Gesundheit. Wenn ich jetzt so in unsere Gesellschaft gucke, es ist vielleicht eine subjektive Wahrnehmung auch, aber ich habe schon das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich optisch irgendwie verändert. Gerade wenn ich denke, wenn es um die Leibesfülle geht von vielen Menschen, also Adipösität, immer mehr dickleibige Menschen gibt es bei uns. Und ich habe gerade gestern erst eine Studie aufgeschnappt, wo gesagt wurde, 60% der Kosten in unserem Gesundheitssystem sind für die letzten 3 Monate des Lebens der Menschen gedacht. Das heißt also, wir werden zwar immer älter, die Lebenserwartung steigt die ganze Zeit, aber zu welchem Preis, wenn wir am Schluss dann ständig hinsiechen? Ist das eine Entwicklung, die Sie auch beobachten, dass der Gesundheitszustand der Menschen immer ein bisschen kritischer wird?
Ja, man muss natürlich schauen, ob man das Körpergewicht auch mit dem Alter in Verbindung bringt oder mit der Lebensqualität. Das kann man nur bedingt machen, muss man sagen. Natürlich ist ein zu hohes Körpergewicht der Gesundheit abträglich. Also wir nehmen natürlich zu, das ist beobachten, die Statistiken. Und da gibt es auch viele, viele Gründe für. Die leichte Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln. Also wir geben ja heute viel zu wenig oder viel weniger Geld aus für Lebensmittel und für unsere tägliche Ernährung, als es früher der Fall war. Wir ernähren uns zu einseitig, zu kohlenhydratlastig, zu viele Kalorien, zu wenig Bewegung und so weiter und so weiter. Und das führt dazu, dass natürlich schon bei Kindern teilweise etliche Pfunde zu viel auf die Waage kommen, mit den bekannten Folgeerscheinungen. Das heißt, Erkrankungen werden dadurch beschleunigt, wie zum Beispiel die Entwicklung von bestimmten Krebsarten, von Diabetes, von Herzproblemen, die natürlich am Ende das Leben verkürzen, faktisch. Und trotzdem ist die Lebenserwartung ja immer weiter gestiegen, weil die Medizin sich auch verbessert hat. Und es zeigt sich gerade, wenn wir es schaffen, wirklich sehr, sehr alt zu werden und dann eine Erkrankung zu bekommen, wie zum Beispiel Krebs, dann ist ein etwas höheres Körpergewicht sogar günstig, weil man natürlich auch mehr Energie hat, um zuzusetzen. Dort zeigt sich, dass ein leichtes Übergewicht oder Normalgewicht eher gesundheitsfördernd ist, aber allerdings erst im hohen Alter und gerade bei so schweren Erkrankungen wie Krebs. Und wenn man ins Krankenhaus kommt und dann bettlägerig wird, auch da baut man ja unheimlich viel Masse ab. Und wenn man dann weniger hat, ist das auch eher problematisch.
War das Thema Gesundheit für Sie schon immer ein Thema? Sie sind Chemiker, Doktor der Chemie sozusagen. War das im Studium auch schon ein Thema, wo Sie sich spezialisiert haben?
Ja, da war ich ja auch noch sehr jung. Und da ist, wenn man jung ist, ist die Gesundheit ein gottgegebenes Geschenk. Man nimmt es einfach hin, man denkt nicht drüber nach,
Ja.
außer wenn man sich jetzt verletzt beim Sport zum Beispiel. Aber als Chemiker wollte ich eigentlich gar nicht in diese Ernährungsbranche einsteigen. Ich bin da ein bisschen dazugekommen über den Vertrieb von Vitaminen. Und da war ich dann gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Auch teilweise sehr kontrovers, denn die Industrie, die diese Vitamine ja verkauft, steht ja manchmal im Widerspruch zu der Ernährungsindustrie oder auch zur Pharmaindustrie, die dann teilweise was ganz anderes behaupten. Und so musste ich mir dann in den letzten 20 Jahren einen Weg finden, um zu sagen, was ist eigentlich das Richtige? Und solange sich jemand gut ernährt und keine Krankheiten hat, sich ausreichend bewegt, sich gesund ist und auch sich gesund fühlt, kann man sagen, braucht er eigentlich auch nichts. Und er macht eigentlich alles richtig. Und es fängt erst dann an, problematisch zu werden, wenn Probleme auftauchen. Und das Entscheidende ist, dass diese Probleme, die können vielfältiger Natur sein. Und viele Menschen bringen diese gesundheitlichen Probleme gar nicht in Zusammenhang mit ihrer Lebensweise oder mit ihrer Ernährung. Also wenn ich Arthritis habe, zum Beispiel Rheuma, und schaue mir dann an, wie viel Fleisch ich eigentlich esse, ja, und wie wenig Omega-3 ich habe, oder ich habe Depressionen. Sehr viele Erkrankungen sind heute ernährungsbedingt oder werden durch eine schlechte Ernährung beschleunigt und gefördert. Und dieses Wissen versuche ich heute zu verstärken und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie ihre Ernährung ändern sollten und vielleicht auch die Kraft nutzen von bestimmten Nährstoffen, ihre Probleme, die sie haben, wieder in den Griff zu bekommen. Das ist sozusagen in den letzten Jahren eigentlich mein Ziel geworden.
Also ich merke, dass in den letzten Jahren schon ein gewisser Wandel in der Gesellschaft eingesetzt hat, gerade was Ernährung betrifft. Vor 10, 15 Jahren gab es so gut wie keine vegetarischen Produkte oder ganz selten nur so eine Nischengruppe, so eine Randgruppe war das. Heutzutage in jedem gut sortierten Supermarkt gibt es eine ganze Palette von vegetarischen Pasteten, vegetarischen Burger und so weiter. Halten Sie die Entwicklung für richtig? dass es in diese Richtung geht, dass man bewusst Ernährung, gerade auch fleischlose Ernährung, dass das richtig ist, diese Entwicklung?
Also ich halte jede extreme Form für nicht richtig. Und der Körper braucht viele verschiedene Stoffe und Fleisch ist ein sehr, sehr wertvoller Rohstoff, der auch dann seine Wertstellung auch haben muss. Das heißt, wenn ich Fleisch esse, dann sollte ich das wenig essen, selten essen und dann auch Gutes. Mhm. Und auch wirklich dafür auch etwas investieren. Dann ist da auch nichts Gesundheitsschädliches zu sehen darin. Genauso gilt das für Fischkonsum. Wenn man Fisch isst, dann kann man bestimmte Fischsorten essen, andere sollte man eher meiden, aus umweltpolitischen Gründen vielleicht oder auch aus ökologischen, aus gesundheitlichen Gründen, wie zum Beispiel Thunfisch, der auch sehr schwermetallhaltig ist. Aber vegan heißt nicht automatisch gesund, denn ich kann mich auch falsch ernähren im veganen Bereich. Wenn ich zu viele Kohlenhydrate esse und Übergewicht habe, dann kann ich das auch ohne Fleisch und ohne Milchprodukte machen. Ich kann da auch Krankheiten bekommen. Mhm. Also es ist immer das ausgewogene Mittelmaß. Und dazu kommt auch, dass sich immer mehr Menschen mit diesem Thema Gesundheit beschäftigen und teilweise verunsichert sind, was kann ich noch essen, Etiketten lesen und sich dann so dermaßen in eine Sorge hineinsteigern und Verunsicherung, dass das Ganze dann auch keinen Spaß mehr macht, sie eher belastet und dann zu psychischen Problemen teilweise auch führen kann. Mhm. Also das Essen sollte schon Spaß machen, es sollte auch schmecken und trotzdem sollte man ein bisschen darauf achten, was man isst, dass man abwechslungsreich ist. Und es fängt schon im Kindesalter an, dass Kinder brauchen eigentlich auch eine Ernährungserziehung. Denn die guten Sachen, die die Kinder mögen, sind meistens süß, schmecken gut. Kinder essen das gerne, Pizza, Pommes, Eiscreme, Schokolade. Und nur das alleine ist keine gute Kinderernährung. Sie müssen herangeführt werden an die verschiedensten Lebensmittel. Sie müssen gewöhnt werden, sozialisiert werden. Und in China, wenn sie da aufwachsen oder in Mexiko, da lernen sie Maden essen. Da lernen sie Dinge essen, die wir hier niemals essen würden. Mhm. Aber die Kinder wachsen damit auf, die werden da herangeführt, die kennen diesen Geschmack und gewöhnen sich daran. Und je mehr ich Möglichkeiten habe, um zu wählen, was ich esse, umso mehr habe ich auch die Chance, mich artenreich und vielfältig zu ernähren. Mhm. Einseitig heißt meistens zu viel von dem Falschen. Das ist eigentlich so die Konsequenz.
Diese fehlende Aufklärung im Kindesalter auch über Ernährung ist ja auch ein Problem der Gesellschaft. Ich meine, ich habe jetzt in meinem Leben bestimmt schon 10.000 Autowerbungen gesehen, egal ob auf Straßen, Litfaßsäulen, Plakaten oder im Fernsehen, aber selten eine Sendung gesehen oder einen kurzen Clip gesehen, wo das oder das Ernährungsprodukt dann angepriesen wird, was wirklich sinnvoll ist. Ja, also das müsste sich die Gesellschaft an sich vielleicht auch von der Politik her müsste sich da ändern.
Ja, sicherlich. Es gibt ja eine Studie auch, die zeigt, dass Kinder, ich glaube, bis zu 10.000 Werbespots für Kinder sehen, speziell gemacht für Kinder, ob das Kindermilchschnitte ist oder irgendwelche Süßigkeiten, Eiscreme. Das Problem liegt darin, dass wir durch diese süßen Produkte das Gehirn umprogrammieren und dadurch das Belohnungssystem aktivieren. Das heißt, der Mensch, der Übergewicht hat, wird durch ein überaktives Belohnungssystem ständig gezwungen, sich diesen Produkten, diese Produkte zuzuführen.
Ist das das endokannabinoides System?
Genau.
Ich habe da was gelesen drüber.
Genau, ja. Das war auch vor kurzem Titel, Fokus, Stern, Spiegel. Alle haben darüber berichtet, dass Zucker, Salz und Fett, alle drei geschmackstragenden Stoffe, auch ein Suchtpotenzial haben. Mhm. Man spricht ja auch von Fettsucht, von Zuckersucht, Diabetes. Und auch Salz. Wenn man Salz zusetzt, dann schmecken die Sachen intensiver, sie schmecken besser und das Gehirn springt sofort darauf an, weil es im Mund eine direkte Verbindung gibt zum Gehirn. Das kennen Sie, wenn Sie Stress haben und Sie haben einen Tag im Büro und da ist irgendwas schiefgegangen und Sie essen ein Stück Schokolade, Sie beißen da rein und schon im Mund sagen Sie, ah, ja, das ist jetzt aber was. Sie haben sich belohnt, Sie haben sich entschädigt für etwas. Und wenn man natürlich auch Probleme hat, gesellschaftlich, gesundheitlich, viele Kinder sind vielleicht einsam, überfordert, greifen zu Lebensmitteln und fühlen sich dann gut. Und der Körper signalisiert dann auch tolle Gefühle. Dann wird man da sehr schnell reingetrieben in einen Überkonsum von solchen gut schmeckenden Lebensmitteln, die aber nicht immer gesund sind.
Das waren jetzt mal allgemeine Gedanken. Wir wollen ja ein Sender sein, eine Plattform sein für alternative Informationen. Deswegen gehen wir jetzt mal ins Detail. Wir haben uns getroffen wegen einem speziellen Präparat, wegen einem speziellen Produkt ist der falsche Name.
Rohstoff.
Wegen einem speziellen Rohstoff, über den Sie sich eben auskennen. Und zwar heißt es, jetzt kommt's, Pinienrindenextrakt. Das haben jetzt wahrscheinlich die meisten Zuschauer noch nicht gehört. Mir geht's genauso. Worüber wollen wir uns jetzt unterhalten? Über welchen Rohstoff?
Das ist der Pinienrindenextrakt, wie schon gesagt, aus der Rinde der Meereskiefer. Und das ist vielleicht für viele neu, aber es ist ein sehr, sehr altes Produkt eigentlich. Denn der Hippokrates, der griechische Arzt, der Begründer der Medizin ist in Europa, der hat bereits dieses Produkt eingesetzt, damals schon gegen Entzündungen. Und da hatte man viel mehr Wissen damals über die Wirkung von Pflanzen, Pflanzeninhaltsstoffen, Präparationen, Extrakten, denn man hatte keine Arzneimittel. Da waren die Präparate aus der Natur, waren die Naturheilmittel. Mhm. Und erst 1947 hat man dann angefangen, das wirklich auch zu extrahieren und mit neuen Methoden zu untersuchen.
Und heißt das, dass dieses Mittel dann im Laufe der Zeit vergessen wurde? Wenn die das vor 2500 in Griechenland schon eingesetzt haben und es wurde quasi erst wiederentdeckt in unserer Zeit. Ja, oder ist das durchgehend durch die Menschheitsgeschichte benutzt worden und hat noch niemand richtig gemerkt?
Also ich weiß jetzt nicht, ob Hildegard von Bingen das vielleicht schon auch eingesetzt hat, mhm, aber es gibt eine beschriebene Stelle in der Literatur, dass 1547 ein Schiff mit französischen Seefahrern eingefroren ist in einem Fluss in Quebec. Und da gab es ja keine Früchte, kein Obst und die bekamen dann Vitamin-C-Mangel und Skorbut, mhm, und starben dann auch ein nach dem anderen. Und es gab dort einen Indianerstamm, der hat dann diesen Seefahrern einen Tee serviert aus Rinden und Nadeln von der Pinie. Und auf wundersame Weise wurden dann diese Seefahrer geheilt.
Die letzten,
von dem Skorbut. Aha. Und erstaunlicherweise, obwohl das Präparat gar kein Vitamin-C enthält. Ah, das weiß man eigentlich heute, dass dieses Pycnogenol, dieser Pinienrindenextrakt, der wird...
Das ist der Name des Wirkstoffs.
Ich muss einmal
in die Kamera halten.
Genau, da spricht man es aus. Pycnogenol.
Pycnogenol,
genau, ja. Richtig, ja. Französischer Pinienrindenextrakt. Der hat dann natürlich, was ich sagen wollte, der wird verstoffwechselt im Körper und ein Stoffwechselpräparat daraus sieht aus wie Vitamin C und scheint auch so zu wirken. Und das hat dann eben diesen Skorbut geheilt. Und diese französischen Seefahrer haben das dann natürlich berichtet und aufgeschrieben in ihren Logbüchern. Und 1947 hat man dann in Frankreich angefangen, das wieder zu untersuchen.
Das mit dem Skorbut, das war auch so eine Nummer, dass das viele Jahrhunderte lang ein Riesenproblem war für die Seefahrer, dass wenn die Reise zu lang gedauert hat, dass dann die Leute an Vitamin-C-Mangel gestorben sind.
Genau, genau.
Und ich glaube, Sauerkraut konnte man länger halten.
Genau.
Und das haben die dann mitgenommen. Ja.
Genau so ist es. Ja. Also nach Paracelsus, die Lebensmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Lebensmittel sein. Mhm, das hängt schon auch ein bisschen zusammen.
Und aber da gab es eine Polarexpedition, die haben auch Sauerkraut mitgenommen, aber haben es in Bleidosen verpackt. Ah, und man hat dann später festgestellt, als man die Leichen gefunden hatte, dass die alle in Bleivergiftung gestorben sind. Ja. Die hatten zwar super Vitamin C-Level, aber Blei war nicht so ganz wirklich.
Ja, und es gab ja diese Vitamin A-Vergiftung durch die Hundeleber. Die haben dann die Leber, ihre Hunde auch gegessen und haben dann also Hypervitaminose bekommen an Vitamin A und das war auch tödlich.
Ach, sieh mal einer an.
Ja.
Okay.
Zu viel ist oft nicht gut.
Okay. Genau. Ja, aber zurück auf den eigentlichen Rohstoff. Also wir reden hier jetzt von einem Produkt oder nicht Produkt, von einem Rohstoff, der wird gewonnen von den Bäumen. Sie sagen von Pinien.
Genau.
Werden die in einer speziellen Gegend angebaut oder gibt es die weltweit?
Ja, es ist lustig. Das geht auf Napoleon zurück. Der hat also in dieser Gegend seit 1800, hat er diese Gegend bebauen lassen mit diesen Pinien, 2,5 Millionen Hektar. Mhm. Und dort findet also eine sehr intensive Waldwirtschaft statt. Das wird also Holz gewonnen für alle möglichen Zwecke. Und die Bäume, die dann für das Pycnogenol verwendet werden, sind alle 30 bis 50 Jahre alt und werden gefällt, um daraus Holz zu gewinnen.
Also das ist der Hauptzweck der Pinienzucht dort? Ja. Holzgewinnung.
Ja. Genau.
Okay.
Und aus dieser Rinde, die dann sehr dick ist auch und sehr viel von diesem Pycnogenol enthält, wird dann dieser Rohstoff extrahiert mit einem Wasser-Alkohol-Gemisch. Mhm. Also es werden da keine organischen Lösungsmittel verwendet, außer ein bisschen Alkohol, ein bisschen Ethanol. Und dann bekommt man aus einer Tonne von dieser sehr leichten und voluminösen Rinde, bekommt man 1 Kilogramm von diesem Extrakt. Man sieht also schon, das ist sehr schwierig, den auch zu gewinnen.
Also das ist ein aufwendiger Prozess, ein Promille eigentlich nur übrig bleibt.
Ja. Das Gute daran liegt aber auch, dass durch diese lange Zeit, in der diese Bäume wachsen, sich diese Rinde sehr homogen verhält. Also normalerweise, wenn Sie eine Pflanze ernten, die nur einjährig ist, dann kann das mal schwanken. Das Wetter ist heißer, es regnet mehr, es gibt bestimmte Schwankungen. Dann kann auch die Pflanze in der Zusammensetzung schwanken. Das haben wir hier überhaupt nicht. Also es ist immer gleich und zwar so dermaßen gleich, dass die amerikanische Arzneimittelgesellschaft gesagt hat, können wir standardisieren als Arzneimittel. Mhm. Hat das praktisch in der Pharmakopö, im Arzneimittelbuch, hat man das Pycnogenol als Standard gesetzt, nachdem sich alle anderen auch richten müssen. Okay. Und das Entscheidende ist, dass die Inhaltsstoffe in diesem Extrakt, ist ein schwieriger Name, heißt Oligomere Procyanidine, ist ein schwieriger Name. Das bildet die Pflanze oder der Baum, um sich zu schützen gegen die Sonneneinstrahlung, gegen Radikale und auch gegen Fressfeinde wie Schimmel und Pilze und so weiter. Mhm. Und man findet genau die gleichen oder ähnliche Oligomere Procyanidine auch in den Schalen von Früchten und von anderen Pflanzen. Und unser Körper kennt diese Substanzen eigentlich, denn normalerweise würden wir ja jetzt kein Holz essen. Es gibt aber Lebewesen wie der Bison zum Beispiel, der genau diese Rinde gerne frisst. Mhm. Auch gerade wegen des Geschmacks, auch durch dieses Pycnogenol. Und es schmeckt sehr astringierend, so wie Rotwein, man kennt das. Auch im Rotwein hat man diese OPC.
Das Wort habe ich noch nie gehört, astringierend.
Astringierend, das ist dieses Zusammenziehen, dieses Trockene,
also
Tannine nennt man das auch. Das ist eine andere Gruppe von OPC. Okay. Mhm. Also es ist so, wenn Sie dieses sehr trockene, austrocknende Gefühl haben, das ist astringierend.
Okay.
Und so schmeckt eben auch das Pycnogenol und ist wasserlöslich. Also man kann es sehr gut, man könnte es theoretisch in Wasser auflösen, hat dann eine leicht bräunliche, rote Farbe. Mhm. Und seine Wirkung ist in über 350 Studien untersucht worden und veröffentlicht worden, also in den letzten 40 Jahren. Und in Amerika ist es ein ganz, ganz großes Produkt. Dort gibt es Millionen Menschen, die auf die Wirkung schwören. Mhm. Es wird dort eingesetzt im Bereich der Veneninsuffizienz. Vielleicht kennen Sie dieses Weinlaub, Weinlaubprodukte, die man einnehmen sollte für die Venen. Und da hat sich gesagt, dass das Pycnogenol viel, viel wirksamer ist sogar, auch durch die Studien belegt. Mhm. Also für die Gefäße hat es eine große Wirkung. Es hieß früher, wurden diese Präparate auch Vitamin P genannt. Also Oligomere Procyanidine hatten den Beinamen Vitamin P für Permeabilität, weil eben die Blutgefäße dadurch gestärkt wurden. Mhm. Und die Blutgefäße sind ja sehr wichtig für uns, sind ja die Autobahnen, auf denen wir alle unsere Versorgung sicherstellen. Also unsere Sauerstofftransport, Nährstoffe. Und viele Erkrankungen sind Gefäßerkrankungen, so wie Bluthochdruck, Herzprobleme, Atherosklerose, Diabetes. Das geht alles auf die Gefäße. Und da ist Pycnogenol sehr, sehr stark und auch untersucht wirksam.
Nochmal einen Schritt zurück nach der Herstellung oder bei der Herstellung. Wir haben jetzt also eine Tonne Rinde, danach bleibt ein Kilogramm übrig als Pycnogenol. In welcher Form liegt das dann vor? Ist das ein Pulver?
Das ist ein Pulver, ein rotes Pulver.
Also 1000 Gramm bleiben von einer Tonne übrig ungefähr.
Genau,
okay.
Ja.
Und dieses Pulver wird dann entweder in Kapseln verpackt oder in einem Becher zum Verrühren?
Nein, es gibt dann Hersteller, die machen da verschiedene Formen raus. Weichkapseln, Kapseln, Gelees, Gele, Trinkampullen.
Okay.
Man kann es praktisch überall einsetzen, in verschiedensten Formen.
Okay, alles klar.
Ja.
Und nur, dass ich den Weg komplett abgeschlossen habe, nicht, dass es jetzt flüssig da liegt oder in irgendeiner anderen Form,
so
ganz normales Pulver wie andere Nahrungsergänzungsmittel eben auch.
Genau, genau.
Okay, dann haben Sie gesagt, Veneninsuffizienz.
Gefäße
im weitesten Sinne,
genau.
Ist das dann die Hauptanwendung?
Das ist in der Vergangenheit eine der Hauptanwendungen gewesen, aber wie schon gesagt, Hippokrates hat es auch eingesetzt im Bereich der Entzündungen. Und auch da hat man untersucht, wie es denn genau wirkt und hat gesehen, dass bestimmte Entzündungsparameter, da gibt es einen Schalter, den wir im Körper haben, der eigentlich inaktiv ist, das ist das NF-kappa-B. Und der ist eigentlich immer da und nicht aktiv, das heißt, wir haben keine Entzündung. Aber bestimmte Prozesse können dieses NF-kappa-B anschalten und dann fangen also chronische Entzündungsprozesse, nehmen dann ihren Anfang. Mhm. Und dieses NF-kappa-B wird durch Pycnogenol gehemmt oder reduziert, inaktiviert. Das heißt also, Entzündungen werden gehemmt und das kann also wirklich in vielen Fällen sinnvoll sein, wo Entzündungsvorgänge praktisch erhöht ablaufen.
Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Silent Inflammation, also eine leise oder stille Entzündung im Körper, bei vielen Menschen vorhanden und wird jahrelang überhaupt gar nicht erkannt.
Ja,
also
ja.
Das ist ein Weg, um quasi der Entwicklung entgegenzugehen oder auch wenn man entzündliche Prozesse im Körper hat, kann man die dann auch rückläufig machen. Nicht nur zur Prävention, sondern auch um Entzündungen
zu bekämpfen, zu behandeln. Sozusagen.
Ja,
auf jeden Fall. Also Silent Inflammation ist ein ganz großes Thema in der Wissenschaft. Es gab vor einigen Jahren eine Time-Headline, das hieß Inflammation, the Silent Killer. Mhm. Also man spricht wirklich von einer tödlichen Erkrankung, weil bestimmte wie Krebs, Asthma, Rheuma, Diabetes, Atherosklerose, also praktisch alle großen chronischen Zivilisationserkrankungen haben ihren Ursprung in einer stillen Entzündung.
Mhm. Und wo ist da die Ursache? Wieso haben wir Entzündungen? Ist es wieder unsere Ernährung oder?
Ja, es gibt bestimmte Lebensweisen, die eine Entzündung fördern, und wie zum Beispiel ein hoher Fleischkonsum, Omega-6. da hatten wir schon auch beim letzten Mal das Thema, dass wir heute 25 bis 50 Mal so viel Omega-6 zu uns nehmen wie Omega-3. Das war in der Steinzeit eben
Fettsäuren.
Anders.
Omega-6, Fettsäuren.
Ja. Genau. In der Steinzeit war das anders, da haben wir viel mehr Fisch gegessen. Da war das Verhältnis 2 zu 1, also Omega-3 1 zu 1 teilweise. Der Fisch war viel einfacher zugänglich, er hat in Flüssen geschwommen, man konnte ihn relativ leicht fangen. Dagegen ein schnelles Tier auf 4 Beinen war sehr viel schwieriger zu fangen. Mhm. Und daher haben Menschen viel mehr Fisch gegessen.
Ach so, weil es, ach ja klar, verstehe, ein Fischnetz war einfacher wie ein Hirsch.
Und es gab auch viel mehr Fisch.
Ja.
Die Flüsse waren voll von Fisch, der Rhein war voller Lachse. Also es war relativ leicht, da Fisch zu bekommen, anstatt, auch Petrus war ein Fischer. Also es ist so auch schon so weit verbreitet. Mhm. Dagegen die Jagd und auch hinter die Tierzucht hat dazu geführt, dass dann die Tiere wiederum leichter.
Sprich, also heutzutage nehmen die Menschen mehr Omega-6-Fettsäuren auf.
Zum Beispiel, das ist eine der Faktoren.
Und früher waren es mehr Omega, im Verhältnis zueinander war mehr Omega-3 da.
So ist es.
Und das, genau. Da gibt es ja dann diesen berühmten Omega-3-Index, den man auch messen kann. Ja, ich habe das vor kurzem auch gemacht. Ich habe festgestellt, oh, sieh mal einer an, ganz unten am roten Niveau, statt 11 bis 12, gerade mal 4. Mhm. Das ist mit einer der Gründe für viele Krankheiten.
Ja, es ist ein Entzündungs-, Omega-6 sind entzündungsfördernd, aber nicht nur alleine, auch schon, wenn Sie bestimmte Lebensverhalten wie Rauchen, Alkoholkonsum, exzessiver Bewegungsmangel, es gibt noch viele andere, auch Vitaminmangel, können solche Entzündungen praktisch fördern. Und die Folge ist dann, dass bestimmte Stoffe gebildet werden, zum Beispiel die Leukotriene. Die sind dann, lösen schon mal Asthma aus. Asthma oder auch Allergien, Heuschnupfen. Mhm. Sie können damit DNA-Schäden erzeugen. Die Atherosklerose wird gefördert, auch über Schädigung des LDL-Cholesterins, das oxidiert wird. Also Sie können dann diese Kaskade können Sie weit verfolgen und am Ende stehen alle die Krankheiten, die wir dann kennen. Aber die Ursache ist praktisch eine einzige. Mhm. Und das ist praktisch zu schön, um wahr zu sein. Wenn ich diese eine Ursache bekämpfe oder in den Griff bekomme, dann beeinflusse ich praktisch alle diese Erkrankungen. Und das war eben das Titel des Time Magazines.
Okay. Und zurück zu unserem tollen Rohstoff, diesem Pinienrindenextrakt. Der ist auch geeignet dafür, um eben diese schleichenden Entzündungsprozesse im Körper rückgängig zu machen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
Genau. Ja. Ja, es ist natürlich so, wenn man natürlich eine Erkrankung hat und man hat Symptome, Schmerzen, man hat Entzündungen, man hat Asthma, Allergien, dann kann man natürlich auch versuchen, diese zu reduzieren, zu senken, zu behandeln. Mhm. Und da sehe ich dann auch relativ schnell bestimmte Erfolge. Und die meisten Menschen denken immer an Arzneimittel, zum Beispiel gerade beim Thema Schmerzen. Es gibt da die sogenannten COX-1 und COX-2-Hämmer, die natürlich sehr stark wirksam sind, aber auch viele Nebenwirkungen haben. Das sind Stoffe, die sind unnatürlich, die sind pharmakologisch wirksam. Die Leber muss diese Stoffe entgiften und der Körper hat manchmal keine Stoffwechselwege, die er kennt, die er nutzen kann dafür.
Also die gängigen Schmerzmittel, die wir so kennen,
richtig.
Paracetamol oder wie sie alle heißen.
Sind alle auf Dauer natürlich schädlich
und
verlieren auch teilweise ihre Wirksamkeit. Das heißt, gerade bei sehr starken Schmerzen ist das dann nicht mehr wirksam. Und das Pycnogenol ist auch eine Art natürlicher Schmerzhemmer. Es hemmt auch dieses COX-1 und COX-2, aber auf eine andere Art und Weise. Und natürlich, wenn man das langfristig nimmt, hat man gesehen, dass auch da Schmerzen sich reduzieren. Mhm. Zum Beispiel bei Frauen, die PMS haben und Menstruationsbeschwerden haben, ist Pycnogenol in doppelter Weise sinnvoll. Es hilft, die Gefäße, die Muskeln, sich zu entkrampfen. Die Gefäße erweitern sich, die Muskeln entspannen sich und die Schmerzen reduzieren sich. Mhm. Also ist auch ein natürliches Mittel, um Frauen, wenn sie ihre Tage haben und ihre Regelschmerzen, da sozusagen vielleicht mit Magnesium zusammen auf natürliche Weise das zu lindern.
Verstehe. Klingt nach einer tollen Sache.
Ja, es ist nicht nur die einzige Sache. Wie gesagt, die Gefäße, entzündungshemmend, schmerzhemmend, es ist halt nur so, man muss es wissen.
Ja,
die Leute müssen es wissen, sie müssen es ausprobieren, sie müssen es auch rechtzeitig einnehmen. Wir hatten eine Kollegin, die Asthma hatte und hat dann das Produkt irgendwo gehört, dass es das gibt, hat das eingenommen, hat 200 Milligramm und hat schon in der Saison innerhalb von 2 Wochen gemerkt, dass sie viel weniger Symptome hat, viel weniger Asthma-Spray benötigt. Und im nächsten Jahr hat sie dann rechtzeitig angefangen, also vor der Pollensaison, das schon einzunehmen, präventiv, und konnte auch dadurch ihre Symptome schon in der Entstehung auch lindern. Also die Prävention ist immer auch eine wichtige Sache, aber man kann sie schwerer nachweisen. Wenn man aber weiß, es hat schon bei der Behandlung gewirkt, kann man versuchen, es auch präventiv dann einzusetzen.
Natürlich. Ist das eigentlich ein Präparat, das mittlerweile schon verbreitet ist? Oder sprechen wir hier wirklich von einem Nischenprodukt, was jetzt gerade erst so richtig bekannt wird?
In Amerika ist es seit fast 40 Jahren auf dem Markt und hat also einen großen Bekanntheitsgrad. Mhm. Es ist in über mehreren hundert Produkten enthalten, Millionen Patienten, die das einnehmen. Und der amerikanische Markt ist etwas einfacher als der europäische, weil es ist eine einzige Gruppe, eine Sprache, eine Gesetzgebung. Auch die Mentalität der Amerikaner, Krankheiten zu verhindern, ist anders als bei uns, weil viele sind dort nicht krankenversichert. Das heißt, sie wollen nicht krank werden, denn dann wird es richtig teuer.
Ah, ich verstehe.
Das heißt, man gibt dort einfach einen bestimmten Betrag aus für Prävention, für Nahrungsergänzungsmittel, für Supplements, aber auch für gute Ernährung, um nicht krank zu werden. Und wenn man krank ist, versucht man das eventuell auch über solche preiswerten Alternativen in den Griff zu bekommen, denn jede Behandlung in den USA ist richtig teuer und wenn man nicht versichert ist, dann muss man es selbst bezahlen. Mhm. Das heißt, der Amerikaner hat für diese Nahrungsergänzungsmittel oft eine andere Verwendung. Er nimmt es wirklich zur Prävention der Gesundheit, zum Erhalt, er hat ein ganz anderes Bewusstsein, wenn er das einnimmt. Das ist in Europa nicht so. Wir sind da noch ganz am Anfang. Die Europäer sind erstens nicht einig, was überhaupt erlaubt ist. Die Sprache in jedem Land ist verschieden. Wir dürfen nicht mehr werben dafür, wir dürfen keine Aussagen mehr machen über die Produkte. Es ist alles eingeschränkt worden. Mhm. Und gerade auch in Deutschland ist der Verbraucher sehr skeptisch. Man denkt immer, das ist alles unwirksam und das ist verboten oder schädlich. Da herrschen sehr starke Ressentiments gegen solche Produkte.
Mhm. Aber warum ist das politisch gefördert, gewollt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es entspricht eigentlich dem anscheinend dem natürlichen Wunsch der Menschen, dass irgendetwas unnatürlich ist, chemisch oder synthetisch. Und der Glaube, dass Pflanzen oder aus der Natur, dass das ist einfach überhöht, muss ich sagen. Okay. Und das ist weder noch, es ist beides teilweise richtig. Pflanzenextrakte sind nicht immer gut und Vitamine sind auch nicht immer schädlich. Es hängt immer davon ab, wann nehme ich was, in welcher Dosis. Mhm.
Wie kann denn jetzt der einzelne Bürger, der einzelne Verbraucher erkennen, ob er jetzt Bedarf hat an diesem Produkt? Muss ich da zum Arzt gehen, erstmal sagen, hallo, miss mir mal mein Pycnogenol-Level im Körper, oder kann man das sagen, das funktioniert eigentlich bei jedem oder ist für jeden sinnvoll, auch von Kindern schon, für die Entwicklung?
Ja, ich meine, das ist das Gute an dem Internet, was die Ärzte teilweise auch verfluchen, denn teilweise kommen zu ihnen Patienten, die sich sehr genau informiert haben über ihre Krankheiten, schon mit Therapievorschlägen, und der Arzt soll das dann nur noch ausführen. Ist natürlich auch nicht richtig. Trotzdem empfiehlt es sich immer, sich über seine Symptomatik, über seine Probleme zu informieren. Wir haben da oft zu viel Informationen im Internet, auch falsche. Mhm. Das ist sehr schwierig, die richtigen und die guten Informationen rauszufiltern.
Gerade wenn man Hypochonder ist, ist es sehr schlecht, wenn man im Internet recherchiert.
Man findet alle Krankheiten.
Man findet alles und dann, oh Gott, ich bin eigentlich schon tot.
Ja, genau. Also, ja. Und im schönsten, im besten Fall kann man etwas messen, wie jetzt in Ihrem Fall den Omega-3-Index, B12-Mangel oder Vitamin D. Das sind Sachen, die kann man messen. Eisen, das sollte man auch eventuell ab und zu mal tun. Und dann ansonsten geht man einfach von der Symptomatik aus. Das heißt, was ist mein Problem? Fühle ich mich gut? Habe ich oft Infekte? Bin ich müde? Bin ich abgespannt? Habe ich Depressionen? Und da ist man bei Ärzten oft, kommt man an eine Grenze, wo die nicht weiter wissen. Wo man abgetan wird, man kriegt dann ein Antidepressivum und wird nach Hause geschickt. Ja. Das finde ich sehr schade, denn sehr viele dieser Erkrankungen lassen sich durch Nährstofftherapien auch behandeln, sodass man meist gar keine Arzneimittel oder eventuell geringere Dosierungen von Arzneimitteln braucht. Also diese Nährstoffe, die gehen einher, man kann sie kombinieren auch mit der klassischen Therapien. Aber wenn man wirklich eine Erkrankung hat, eine schwere, und man braucht Arzneimittel, dann ist das auf keinen Fall ein Ersatz, aber ein Additiv, man kann es zusätzlich verwenden.
Also Sie sind jetzt niemand, der über die Medizin herzieht,
nein,
über die Schulmedizin
Fall.
Und sagt, alles Blödsinn, alles alternativ möglich, sondern Sie plädieren für ein sowohl als auch.
Genau.
Ja, also dass man sich das nimmt, was man eben braucht und nicht das eine verteufelt, mehr oder weniger.
Also ich finde, wir sehen einen zunehmenden Wunsch bei Patienten und bei Menschen nach alternativen Behandlungsmethoden, weil es kann ja nicht sein, dass Menschen, die gerade die chronische Erkrankungen haben, 8, 9, 10, 15 Arzneimittel pro Tag über Jahre zu sich nehmen, was aber der Fall ist. Und es gibt einen Wunsch nach Alternativen, ob das jetzt Ayurveda ist oder spezielle Ernährungsform, Akupunktur. All diese Dinge sind Alternativen und die Ernährungstherapie, die Nährstofftherapie ist eben auch eine dieser Formen. Auch da kann man einiges erreichen. Ist aber leider noch bei uns in Deutschland sehr unterrepräsentiert. Und meine Aufgabe oder mein Wunsch liegt nun auch darin, diese Kreise zu motivieren, auch sich zu informieren, die Fachkreise. Mhm. Und so ein Stoff wie Pycnogenol, den wollen wir auch ein bisschen mehr bekannt machen, mhm. indem wir darüber schreiben, indem wir die Studien veröffentlichen. Man muss das ja nicht glauben, sondern man soll es selbst lesen. Und wenn jemand als Arzt oder Heilpraktiker das auch bei Patienten ausprobiert und er sieht dann die Erfolge, das ist eigentlich dann das Beste, was er dann auch als Überzeugungsargument für sich nehmen kann.
Ja, weil er dann gesehen hat, okay, das funktioniert wirklich und ich habe die und die Effekte und kann das natürlich dann auch wieder anwenden.
Ja. Ja, man kann zum Beispiel Leukotriene messen, man kann NF-kappa-B messen, das wurde auch gemacht, man kann es vorher messen, dann gibt man das Pycnogenol über eine gewisse Zeit, man misst nach, man sieht auch, es ist runtergegangen. Mhm. Ja, und das ist schon etwas, wo man dann auch Mut fassen kann, das weiter einzusetzen. Mhm. Mhm.
Ja, welche wichtigen Eigenschaften hat denn dieser Rohstoff noch, wenn ich jetzt mir vorstelle, ist denn sowas auch geeignet für Sportler, wenn Hochleistungssportler dieses Produkt nehmen, gibt es da irgendwelche Effekte, gab es da schon Studien?
Ja, es gibt einige Studien im Bereich Sporternährung, und denn Gefäße müssen sich ja auch beim Sport verändern und anpassen, mhm. sie müssen sich verengen, der Blutdruck muss steigen, die Gefäße müssen auch stärker arbeiten. Und man hat gesehen, dass das Pycnogenol anscheinend den Blutfluss steigert, verstärkt. Und wenn ein arbeitender Muskel mehr Blut bekommt, bekommt er mehr Sauerstoff. Es bilden sich weniger Radikale. Er kann mehr Kraft erzeugen dann in dem Moment. Und das hat man auch beobachtet sowohl bei Laiensportlern, also die nicht so richtig regelmäßig trainieren, aber auch bei trainierten Sportlern. Mhm. Dass auf der einen Seite die Kraftzunahme gesteigert wurde. Das wurde also an Laien getestet, die so ein bisschen mal so Sit-Ups machen oder Kraft zunehmen wollen, dass man da teilweise 10-15% gegenüber Placebo mehr Kraft erzeugen konnte. Mhm. Ist natürlich schön, wenn man anfängt zu trainieren und dann einen Erfolg sieht, der einen dann auch motiviert weiterzumachen.
Das müsste, wenn es aus Frankreich kommt, die Jungs von der Tour de France natürlich auch interessieren, ja, für Leistungssteigerungen.
Vielleicht sollten sie es auch wirklich nehmen, denn es ist kein Dopingmittel, es ist legal. Und vor allem natürlich ein Sportler sollte nicht nur seine körperliche Leistung im Auge haben, sondern auch seine Regeneration. Denn viele dieser sportlichen Aktivitäten sind so intensiv, dass sie auch eher schädigen auf Dauer. Mhm. Und dann auch
Tour de France ist nicht gesund, da müssen wir uns keine
Gedanken machen. Das geht normalerweise auch gar nicht mit den normalen Mitteln. Also die müssen alle spezielle Dinge tun, damit sie diese Leistung überhaupt erbringen können. Was da genau gemacht wird, verrät ja auch keiner.
Das sind 3000 Kilometer in 3 Wochen.
Ja, so. 10.000 Kalorien am Tag. Ja. Und das Pycnogenol wurde aber bei Triathleten zum Beispiel eingesetzt. Die mussten alle 3 Tage einen 100-Minuten-Triathlon machen. Das ist für die Leute nicht so anstrengend, aber für uns wäre das wahrscheinlich schon wirklich nicht machbar. Da müssen sie schon trainiert sein, und auch dort hat man schnellere Zeiten gemessen. Also das ist etwas, was ein Athlet schon will. Ein Triathlet möchte natürlich auch schneller sein. Und durch Pycnogenol konnten da so 5, 6, 7% schnellere Zeiten. Das sind dann bei 100 Minuten, sind das halt 5, 6, 7 Minuten. Mhm. Und das kann natürlich ausmachen, ob sie Erster werden oder 35. Mhm. Ja. Also es ist schon ein ganz schöner Sprung, der da möglich ist. Das Pycnogenol ist aber noch nicht so bekannt im Bereich der Sportlernährung. Mhm. Das ist gerade auch, es fängt an mit den ersten Studien, und wir hoffen, dass sich das auch eventuell etablieren kann in Zukunft.
Das müsste ja dann eigentlich sich schnell rumsprechen in dieser Szene, gerade wenn es um Leistungssport geht. Diese Menschen sind ja, wenn Profisportler, die tun ja den ganzen Tag nichts anderes, wie sich selber zu optimieren. Mhm. Zum einen im Training, im Studio, bei dem Sport, was sie eben machen, und zum anderen natürlich auch, was habe ich denn für legale Möglichkeiten, um noch weiterzumachen? Ja, das müsste ja, wenn dann der erste große Gewinner von irgendeinem großen Event dann verlautbart, ja, ich habe hier übrigens eine Baumrinde gelutscht, ja. Das müssten die anderen doch dann auch imitieren, oder?
Ja, das würde er aber nicht tun, denn er würde ja sein Geheimnis nicht verraten.
Ja, stimmt, das ist wieder das...
Er würde ja sein Geheimnis nicht verraten, und das ist auch ein hohes Politikum in Deutschland speziell, weil offizielle Verbände, ob das der DFB ist und die olympischen Verbände, sie lehnen eigentlich diese Nahrungsmittel eher kategorisch ab und vertun damit die Chance, sowas überhaupt zu nutzen. Denn...
Ein bisschen kurzsichtig, weil andere Länder das wahrscheinlich nicht machen, das abzulehnen.
Ja, man wirft da die legalen Mittel, die Sinn machen, die auch gesundheitlich sinnvoll sind, durcheinander oder zusammen mit den schädigenden und verbotenen Substanzen. Und man verbietet einfach alles, kategorisch. Ja, ja. Ich finde das ja schade, man muss da differenzieren. Es gibt viele Stoffe und Nährstoffe und Substanzen, die nicht verboten sind, die sinnvoll sind, die Leistung schützen, steigern können, auf lange Sicht die Regeneration fördern. Und indem wir das nicht nutzen, berauben wir uns eigentlich der Chancen. Mhm. Und man sollte das eigentlich auch mehr erforschen und auch zulassen. Es gibt genügend, vor allem auch saubere Produkte. Man kann das kontrollieren, nachmessen. Und lieber man nimmt so etwas, weil die Athleten so etwas wollen. Die sagen, was kann ich tun? Und wenn sie das nicht bekommen, es gibt niemanden, der ihnen hilft, dann greifen sie zu irgendwelchen Mitteln, wer weiß woher, oder auch zu illegalen Mitteln. Man lässt da diesen Raum einfach frei. Das finde ich sehr schade von den offiziellen Verbänden. Also Sporternährung ist ein ganz wichtiges Thema, aber in Deutschland auch eher stiefmütterlich behandelt.
Ja, vielleicht wird sich das ja ändern in Zukunft, wenn die Leute kapieren, was das ist. Ich habe vorhin in der Broschüre ein bisschen geblättert und ich habe da etwas gelesen über Effekte bei Augen oder Augenkrankheiten. Ich meine, wir beide sind jetzt Brillenträger. Würde uns das etwas helfen? Jetzt beim Astigmatismus, bei einer Hornhautverkrümmung? Schwierig wahrscheinlich.
Nein, eher nicht.
Aber was ist der Effekt bei den Augen, weil das extra aufgeführt wird?
Also bei den Augen, da gibt es zwei bestimmte Symptome, also bestimmte Erkrankungen. Das ist die diabetische Retinopathie, wo also sehr wirksame Studien vorliegen. Also Diabetes hat natürlich die Folge, dass die Augen sehr stark angegriffen werden und man dann diese diabetische Retinopathie als Komplikation bekommt. Und am Ende kann man daran auch erblinden. Also wir erblinden jedes Jahr Tausende von Diabetikern. Und da hat das Pycnogenol eine schützende Wirkung, eine verbessernde Wirkung auch auf das Auge. Also jeder Diabetiker sollte eigentlich auch das Pycnogenol nehmen, um seine Augen zu schützen. Und eine zweite Form ist das Glaukom, das sich ja durch einen erhöhten Augeninnendruck auszeichnet. Das hat also mit den Gefäßen etwas zu tun, dass durch die Gefäßwände, die sind löcherig, es gelingt immer mehr Wasser in das innere Auge und dadurch steigt der Innendruck. Das Pycnogenol hat auch hier gezeigt, zusammen mit einem anderen Extrakt, dass es das verbessern kann, den Innendruck senken kann und dann praktisch beim Glaukom auch helfen kann.
In Kombination mit einer Hanftherapie kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, weil Hanf ja diesen Augeninnendruck auch ändern soll. Also ich spreche jetzt von dem medizinischen Hanf und nicht von den psychoaktiven Wirkstoffen. Unglaublich, was das Ding alles kann. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, es ist ja keine Wollmilchsau, keine eierlegende Wollmilchsau und auch kein Lotwasser, sagen wir mal so. Was man meint, gerade diese vielen Wirkungen lassen sich ja auf ganz spezifische, auf zwei, drei konkrete Wirkmechanismen zurückführen. Und ich sag mal, es gibt nur wenige Pflanzenextrakte, die so detailliert untersucht wurden, dass man genau weiß, was entsteht daraus, was sind die Wirkmechanismen. Denn viele Extrakte haben das nicht. Die sind zwar lange bekannt, man weiß auch, vielleicht wirken die, aber was da wirkt und wie das wirkt, ist eher unbekannt. Und deswegen habe ich da auch einen hohen Respekt vor der Firma, die diesen Rohstoff damals entwickelt hat, dass man mit einem hohen Aufwand medizinisch wirklich ins Detail gegangen ist, um das alles herauszufinden. Und das Gute ist eben, es hat in Europa den Status eines Nahrungsergänzungsmittels, ist also kein Arzneimittel. Und kann also in normalen Produkten eingesetzt werden, weil es eben sicher ist, weil es keine Nebenwirkungen gibt, keine beschriebenen. Auch Millionen Patienten, 40 Jahre Erfahrung in den USA. Glauben Sie mir, wenn da was passieren würde mit Nebenwirkungen, dann wären die schon verklagt worden auf Millionen oder Hunderte von Millionen Schadensersatz. Es ist ein Naturprodukt, was über 2000 Jahre Geschichte hat in gewisser Weise. Und ja, es ist schade, dass wir das bei uns in Deutschland noch nicht so kennen.
Dafür sitzen wir jetzt gerade hier.
Genau.
Wir hoffen ja, dass wir damit mehr Leute erreichen und das Thema auch ein bisschen bewusster machen. Jetzt, wo ich Sie schon mal da habe im Studio und weil Sie ja so ein wandelndes Lexikon sind in Bezug auf Ernährung und Nährstoffspezialist und so weiter, was können wir denn den Zuschauern mitgeben, so allgemeine Hinweise darauf, wie sie sich in der heutigen Zeit mit diesen ganzen falschen Ernährungen, wie man sich da so verhalten muss. Also der größte Teil der Menschen kauft seine Nahrungsmittel heutzutage nicht mehr beim Tante-Emma-Laden oder beim Bauer um die Ecke, sondern geht in den Supermarkt. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Wir sehen ja, was passiert. Wir Menschen werden immer leibesfülliger. Was muss sich denn der moderne und bewusste Mensch heutzutage vor Augen führen in Bezug auf Ernährung?
Ja, er muss seine Lebensmittel, die er zu sich führt, sehr konsequent und sehr bewusst auswählen. Es gibt praktisch nur eine Kategorie von Lebensmitteln, die er ohne Bedenken in rauen Mengen unbegrenzt zu sich führen kann. Das ist Gemüse. Ja, auch bei Obst muss er halt vorsichtig sein. Es ist halt auch kohlenhydrathaltig. Es ist auch, wenn ich jetzt jeden Tag 10 Bananen esse und nur Obst, dann habe ich auch ein ähnliches Problem. Also Obst ist eher eine Nachspeise. Dagegen Gemüse kann er in rauen Mengen, er kann das alles auf jeder Art, ob das Salat ist, zubereiten. Das ist sicherlich.
Das mit dem Obst, ist das wegen dem Fruchtzucker, weil der in Fructose umgewandelt wird und dann wieder Kohlenhydrate? Und
ja, ich sag mal, Fruchtzucker alleine ist eher schädlich, gerade weil er als High-Fructose-Kornsirup in vielen Lebensmitteln eingesetzt wird. In Früchten ist das nicht ganz so schlimm, weil es sind immer eine Mischung von verschiedenen Fruchtzucker und Zuckersorten, Zuckerarten. Und sie haben immer noch auch teilweise Ballaststoffe dabei. Sie haben andere Antioxidantien dabei. Also das ist nicht ganz so schlimm. Trotzdem, wenn Sie zu viele Früchte essen und nur, dann haben Sie auch eine zu hohe Kalorienaufnahme teilweise.
Okay.
Also Gemüse ist auf jeden Fall, wir essen generell viel zu wenig Gemüse, viel zu wenig Ballaststoffe, viel zu kalorisch dichte Lebensmittel. Also Brot, all diese ballaststoffarmen Weizenprodukte, diese reinen Zuckerprodukte, gezuckerte Getränke, das ist einfach im Übermaß vorhanden. Natürlich, wenn Sie jetzt sehr schlank sind und Sie sind Sportler und Sie verbrennen 5000 Kalorien am Tag, dann können Sie auch das essen.
Ja.
Also der Maßstab ist eigentlich immer Ihr Körpergewicht. Auch da muss man ein bisschen mit sich nicht so hart ins Gericht gehen. Wenn Sie Normalgewicht haben und ein bisschen drüber sind, dann ist das in Ordnung, solange Sie sich wohlfühlen. Aber wenn man dann merkt, es sind jetzt 5, 10, 15 Kilo, dann muss man einfach anfangen, Verantwortung zu übernehmen für sich und sagen, jetzt muss ich mal einen Schnupp machen, ich muss etwas ändern in meinem Leben. Und wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann muss ich jemanden fragen. Und ich muss anfangen, da was zu machen. Denn sonst, wenn ich mir dafür die Zeit nicht nehme, muss ich mich späterzeitig für die Krankheiten nehmen, die dann kommen. Das ist eben das Problem. Ich denke mal, in der Eigenverantwortung liegt eben auch ein Schlüssel, dass ich, ob ich mehr Sport mache, das irgendwie in meinen Alltag integriere, dass ich auch das Kochen, das Einkaufen, das sich um mich kümmern, auch auf Symptome achten. Also viele Männer bekommen Krankheiten, haben vielleicht Stress, haben Burnout, steuern darauf zu, Depressionen, ertrinken das in Alkohol. Also aufzuhören, wie geht es mir, was macht mein Körper, ist das alles gut, was ich tue? Und teilweise sollte man auch messen lassen. Also Vitamin D zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor, da haben wir alle, die meisten einen Mangel daran, ganz viele Probleme kommen daraus, entstehen daraus. Omega-3-Index kann man
messen. Wie lässt sich das aufheben, Vitamin D, ist das das mit Sonneneinstrahlung? Dass es also in den Wintermonaten immer extreme Vitamin-D-Mangelerscheinungen gibt?
Es gab eine Studie kurzem in Deutschland, da wurde ein bayerisches Dorf analysiert. Das ganze Jahr über hat man gemessen in dem Dorf, wie ist der Vitamin-D-Spiegel. Und man fand praktisch nur im Juli und August normale Werte durch die hohe Sonneneinstrahlung. Und das ganze Restjahr über waren die Werte zu niedrig. Also Sonne reicht aus, wenn wir jedes Jahr Juli und jeden Monat Juli und August hätten. Das haben wir aber nicht. Das heißt, die anderen Monate muss ich schauen, dass mein Wert eventuell normal ist, wie ich das anheben kann. Der Begriff der Winterdepression, Frühjahrsmüdigkeit ist Ihnen ja auch bekannt.
Ja.
Hängt auch unter anderem mit dem Vitamin D zusammen.
Wäre jetzt interessant, eine Studie in tropischen Ländern, wo die im Endeffekt das ganze Jahr über mehr oder weniger die gleichen Sonneneinstrahlungen haben. Ich weiß noch aus meiner Ausbildung in der Fliegerei, wir waren in Arizona, 300 Sonnenstunden. Wie sind denn die Vitamin-D-Spiegel in Arizona? Müssten ja theoretisch dann
müsste man mal nachmessen, ja. Aber Sie finden zum Teil auch die höchsten Vitamin-D-Mangelzustände in Ägypten bei Frauen, die mit der Burka den ganzen Tag herumlaufen. Und auch dort, also Sonne reicht nicht nur, wenn sie da ist, sie müssen sie auch an sich ranlassen.
Okay, also dann Afghanistan und so, wie niedriger Vitamin-D-Spiegel.
Genau, ja.
Okay.
Also das kann man messen und immer ist immer schön, wenn man etwas messen kann. Männer sollten auch mal ihren Testosteronspiegel vielleicht messen, Eisen, bei Frauen vor allem. Transcobalamin, Holotranscobalamin ist ein B12-Wert. Also diese Dinge, die man messen kann. Es ist immer besser, etwas zu wissen, als in Unwissenheit vielleicht dann die Oberfläche und die Symptome zu behandeln, als die Ursache.
Also Sie plädieren für einen vernünftigen Umgang mit Ernährung, keine Dogmatik in keine Richtung, Fanatismus, egal in welcher Richtung, ist schädlich, sondern ein bewusstes Denken, gerade was die Ernährung betrifft.
Richtig, richtig. Also Ernährung sollte auch Spaß machen, sollte schmecken, sollte abwechslungsreich sein. Und es hilft nicht, wenn da großartige Theorien aufgestellt werden, wie man essen muss. Also auch die DGE hat ja da Lehrgeld zahlen
müssen. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Deutsche
für Ernährung, ja. Wenn man dann sagt, wir müssen 5-mal am Tag essen, kleine Mahlzeiten. Heute hat man gesagt, ja, es ist falsch, wir müssen nur 3-mal essen mit 5 Stunden Pause dazwischen. Also hat man uns praktisch 20 Jahre lang was Falsches erzählt. Und durch dieses ständige Essen wurde ständig der Insulinspiegel hoch. Es führte zu einer Gewichtszunahme, zu einer massiven. Und das ist auch etwas, wie dann solche Gesellschaften sich ändern, anpassen müssen und lernen müssen, dass sie etwas Falsches erzählen, in gewisser Weise.
Wunderbar. Ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch zu diesem Thema. Vielleicht gibt es noch andere Themen, wo wir das nochmal aufgreifen können. Alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank dafür, dass ich kommen durfte.
Sehr, sehr gern. Bis zum nächsten Mal, dann sage ich.
Vielen Dank.
Mal. Ja, und liebe Zuschauer, das war eine Sendung über das Thema Pinienrindenextrakt. Und um es mit den Worten unseres Gastes nochmal zu sagen, wenn Sie sich heute keine Zeit nehmen für Ihre Gesundheit, werden Sie später viel Zeit brauchen für Ihre Krankheit. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit TV.